Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode geht es um psychologische Sicherheit. Das hat jetzt nichts mit Arbeitssicherheit, jetzt im engeren Sinne zu tun, aber es ist unglaublich wichtig, wenn man eben in der Arbeitssicherheit oder auch im BGM erfolgreich sein will. Und in dieser Episode erkläre ich genau warum. Schön, dass Sie mit dabei sind.
Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention. Psychologische Impulse für Ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel.
Liebe Pioniere der Prävention, ich erkläre Ihnen heute, was psychologische Sicherheit überhaupt ist und wozu wir die genau brauchen, wenn wir gute Präventionsarbeit leisten wollen. Bevor wir loslegen, haben Sie diesen Podcast schon abonniert oder ist es die erste Folge, die Sie hören? Falls Sie schon länger zuhören, vielen lieben Dank. Ich freue mich immer sehr über das positive Feedback, was ich von Ihnen bekomme. Es ist immer wieder schön zu sehen, wenn man neue Leute trifft, die sagen, ich habe schon Ihren Podcast gehört. Richtig, richtig cool. Und falls Sie diesen Podcast jetzt gerade erst entdeckt haben, dann abonnieren Sie ihn gerne in Ihrer Podcast-App. Dann bekommen Sie mal jeden Dienstag in der Früh eine Info, wenn es eine neue Episode gibt. Dann verpassen Sie nichts und haben mehr Inspiration in Ihrem Alltag in der betrieblichen Prävention. Gut, starten wir direkt los. Also psychologische Sicherheit. Das ist wirklich ein zentrales Thema für uns als Präventionsexpertinnen und Experten. Deswegen habe ich dazu einen eigenen Online-Kurs gemacht in der Akademie für Pioniere der Prävention. Und das Thema psychologische Sicherheit ist auch Teil vom Lehrgang für bedürfnisorientierte Prävention. Warum? Ich mache mal fest an einer kleinen Geschichte. Tauchen Sie mal mit mir ein. Also, wir stellen uns mal vor, in einer großen Baufirma, da arbeitet der Mark seit Jahren als erfahrener Maurer. Ein paar Dinge machen ihm schon Sorgen. Also zum Beispiel die Absturzsicherungen, die werden manchmal zu spät geliefert, so die ganzen Geländer und so weiter. Und dann wird trotzdem weitergearbeitet, auch ohne diese Sicherung. Und er hat das schon immer mal wieder angemerkt bei seinem Chef, aber der Chef von Mark, der reagiert immer wieder abfällig auf diese Bedenken und sagt, du bist so überbesorgt, du bist ein bisschen ein Trottel, jetzt übertreib nicht so viel, wir haben noch nie Probleme gehabt, hör auf, dass du ein Angsthase bist und mach einfach deine Arbeit, du kannst das, es ist wichtig, aber das ist unnötige Sorgen, die du dir da machst. Ja, und diese Reaktionen vom Chef, die führen dazu, dass der Mark sich nicht ernst genommen fühlt und letztendlich, schweigt er. Er will keine Konflikte mit ihm haben und er will auch keine zusätzliche Arbeit jetzt haben und er will auch kein Aufsehen einfach machen. Und eines Tages passiert's dann. Der Hannes, ein Arbeitskollege von Mark, hat einen Arbeitsunfall. Der verliert das Gleichgewicht, er balanciert gerade auf einer Mauer in der Höhe von 2,50 Meter. Der wollte dort eine Dichtung anbringen, bevor eine Geschossdecke draufkommt. Und er hatte keine Absturzsicherung, weil sie noch nicht da war, das ganze Geländer, weil die Firma da schon wieder zu spät dran war. Und er hat schwere Verletzungen, die er voranträgt. Und Mark, der hat ein super schlechtes Gewissen. Und er nimmt sich natürlich vor, dass er nie wieder gegen den Strom, also nie wieder, dass er nie wieder schweigen wird, sondern eben auch gegen den Strom schwimmen wird. Aber wir wissen alle, das ist nicht so leicht. Gut. Ende der Geschichte. Kennen Sie solche oder ähnliche Fälle? Sowas kommt leider viel zu häufig vor. Und natürlich, ganz oft passiert nichts. Nur weil sozusagen da das heruntergespielt wird, ist okay. Manchmal kommt es aber eben zu solchen Arbeitsunfällen. Manchmal sind sie schwer, wie jetzt in der Geschichte. Und manchmal, einmal, war sogar fast die ganze Welt betroffen von fehlender psychologischer Sicherheit. Nämlich bei der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl 1986. Und auch hier sieht man, das sozusagen wurde nachgewiesen, auch in den ganzen Erhebungen, die nachher durchgeführt wurden, in den Befragungen, die stattgefunden haben von den Beschäftigten, die damals da eben dabei waren. Dieses Reaktorunglück basiert auch zum Teil darauf, dass Leute was gesehen haben, gewusst haben, dass da unsichere, schlechte Arbeitsbedingungen herrschen, aber sich nicht getraut haben, wirklich nachhaltig da auch drauf zu bestehen, dass hier was verändert wird. Weil eben diese psychologische Sicherheit in der Gruppe, in diesem Bereich, nicht gegeben war. Also, was ist es konkret psychologische Sicherheit? Amy Edmondson hat dazu sehr viel geforscht und sie hat das definiert als: psychologische Sicherheit ist der Glaube, dass niemand bestraft wird oder niedergemacht wird, wenn man Ideen einbringt, wenn man Fragen äußert, wenn man Bedenken äußert oder wenn man eben Fehler macht, dass dann wirklich eben niemand niedergemacht wird. Wann ist psychologische Sicherheit wichtig? Amy Edmondson sagt klar, die psychologische Sicherheit ist dann besonders wichtig, wenn man gegenseitig voneinander abhängig ist und auch wenn die Zukunft ein bisschen unklar ist, wenn nicht ganz klar ist, was morgen passieren wird, möglicherweise. Und das trifft uns, glaube ich, alle immer wieder. Das Thema haben wir sehr, sehr viel. Und gerade wir in der betrieblichen Prävention haben diese große Abhängigkeit. Weil wir als Beraterinnen und Berater können in der Regel selber gar nichts umsetzen. Wir sind abhängig von den Beschäftigten, dass die was tun. Und wir sind abhängig von den Führungskräften, dass die dann wirklich was machen. Wir können zwar den Prozess begleiten, aber wirklich fürs Ergebnis, was dann rauskommt und was die Leute so im Arbeitsalltag tun, dafür sind die wohl selber verantwortlich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben auch in der betrieblichen Prävention darauf achten, auf psychologische Sicherheit. Also zum Beispiel brauchen wir es, machen wir es ganz konkret. Wir brauchen, dass die Leute mit uns sprechen über unsichere und auch ungesunde Arbeitsbedingungen. Die sollen mit uns über solche Schwierigkeiten reden. Die sollen auch Fehler ansprechen und die sollen auch über deren vermutete Ursachen offen reden mit uns, weil nur dann können wir schauen, dass wir das Ganze beheben. Wir wollen auch mit Führungskräften über Probleme reden, die die haben in ihren Abteilungen, mit Schwierigkeiten, die die haben. Die Leute sollen uns auch ehrlich sagen, warum sie Maßnahmen nicht umsetzen, warum sie, keine Ahnung, ihren Helm nicht aufsetzen, warum sie sich nicht kümmern um psychische Belastungen, warum sie da die Maßnahmen nicht umsetzen. Das wollen wir ja wissen. Wenn wir das nicht erfahren, dann können wir auch nicht darauf aufbauen und wirklich auch Maßnahmen finden, die die Leute dann umsetzen. Auch wenn es darum geht, für neue Maßnahmen Ideen zu sammeln, zu brainstormen, dann brauchen wir diese psychologische Sicherheit, dass die Leute wirklich auch das aussprechen, sich das trauen anzusprechen, was sie in ihrem Herzen mittragen. Weil nur dann können wir wirklich auch Arbeitsabläufe kontinuierlich verbessern und auch sicherer gestalten. Aber das Ganze ist nicht einfach. Das ist auf jeden Fall auch schwierig. Warum? Hat mehrere Gründe. Natürlich erstens einmal, schauen wir mal nach außen, ein externer Grund. In manchen Teams ist es einfach nicht üblich, über Schwächen zu sprechen oder vielleicht auch über Bedenken, die man hat. Vielleicht, weil man nach außen immer zeigt, ja, es ist alles super und es ist alles überhaupt kein Problem. Und vielleicht hat auch die Führungskraft so ein bisschen diesen Anschein, ich habe alles unter Kontrolle und ich will überhaupt keine Ängste hören, die mein Team hat. Wir sind großartig und wir haben eh alles super eben im Blick und ja, alles kein Problem. Wenn dieser Anschein herrscht in einer Gruppe, ist es ganz, ganz schwierig, eben über ja solche Schwächen, über Fehler, über Bedenken auch zu reden. Ein weiterer Grund, warum es manchmal schwierig ist, ist, wenn wir Präventionsexpertinnen nicht unterstützt werden durch die Führungskräfte. Also wenn eben auch die Führungskräfte sich nicht aktiv darum bemühen, dass es zum Beispiel sichere Arbeitsbedingungen sind oder dass die Arbeitsbedingungen ja langfristig auch die Leute gesund halten. Wenn die Leute das Gefühl haben, wir in der Prävention arbeiten nicht mit den Führungskräften oder die Führungskräfte arbeiten nicht mit uns, je nachdem, wie man es sehen möchte. Aber dann haben die Beschäftigten vielleicht auch das Gefühl, dass ihre Sicherheit eigentlich nicht prioritär ist oder dass ihre Gesundheit eigentlich nicht extrem wichtig ist. Und dass, wenn wir jetzt in der Prävention, wenn wir Maßnahmen vorschlagen und die nicht umgesetzt werden, dann kann das vielleicht auch bei den Beschäftigten so ankommen, dass wir uns dafür nicht gut genug eingesetzt haben, dass wir nicht alles dafür getan haben, was wir können, um die Führungskräfte davon zu überzeugen. Und das kann dazu führen, dass die Beschäftigten uns nicht vertrauen und dass sie eben auch nicht diese Sicherheit haben, wenn ich jetzt hier auch Maßnahmen vorschlage, wenn ich mich beteilige am Brainstormen und was man alles besser machen kann, ja, das bringt letztendlich dann langfristig nichts. Also auch das kann schwierig sein. Und dann haben wir noch die Gründe, die in uns liegen. In uns als Präventionsberaterinnen. Wenn wir vielleicht zwar sagen nach außen, ja, wir wollen, dass die Leute offen reden, aber wenn wir unbewusst den Leuten signalisieren, dass es für uns jetzt eigentlich gerade nicht passt, dieses offene Reden, dann ist es schwierig. Also zum Beispiel, wenn wir im Arbeitsalltag keine Zeit haben, um den Leuten wirklich zuzuhören, wenn die zum Beispiel Sicherheitsbedenken äußern oder wenn sie sich gestresst fühlen, wenn man das immer so ein bisschen runterspielt, ganz schwierig. Manche von uns sind vielleicht auch ein wenig, zu wenig empathisch, wenn sich jemand öffnet. Ich weiß, dass manche gar nicht wissen, wie sie dann damit umgehen sollen, wenn jemand sich wirklich mal öffnet. Dann werden vielleicht auch so Bedenken heruntergespielt. Manchmal sieht man das vielleicht auch einfach fachlich anders. Also zum Beispiel, habe ich letztens den Fall gehabt, dass sich jemand darüber beschwert in einer Werkstatt, ich muss durchschnittlich so ja dreimal im Jahr am Wochenende arbeiten, weil irgendwas Unvorhergesehenes kaputt ist und das ist eine Katastrophe, das stresst mich so, das behindert meine Work-Life-Balance und das muss ich jetzt unbedingt ändern. Und jetzt kann ich das als Arbeitspsychologe natürlich auch wegwischen und sagen, geh bitte, das ist nicht so tragisch, das ist eine Arbeitsbedingung, dreimal im Jahr, wenn das vorkommt, das führt nicht zwangsläufig zu einer psychischen Erkrankung, das musst du aushalten, das ist halt so. Aber wahrscheinlich sieht das mein Gegenüber anders, wahrscheinlich sieht das dieser Mitarbeiter komplett anders. Und wenn ich da jetzt als Beraterin, als Berater nicht einfühlsam auf diese Sorgen, auf diese Bedürfnisse eingehe, dann kann das dazu führen, dass sich mein Gegenüber eben nicht gehört vorkommt, nicht unterstützt vorkommt. Dann wird sich diese Person nicht mehr an uns wenden, wenn sie hier Bedenken hat, wenn sie sagt, eigentlich geht's mir hier nicht gut und wird sich hier nicht mehr öffnen mir gegenüber. Und manchmal kann es auch sein, dass wir sozusagen das Beste wollen, aber damit das Schlechteste auslösen, wenn wir zum Beispiel unbedingt die Ursache von einem Arbeitsunfall oder von einer Erkrankung herausfinden wollen. Und auf dem Weg passieren dann aber Schuldzuweisungen, dass man sagt, die Person, die hat Folgendes gemacht und deswegen ist die Person schuld, dass das passiert ist. Dieses Zuweisen von Schuld oder auch dieses Betonen von Fehlern von einzelnen Leuten kann eben auch dazu führen, dass sich die Leute total defensiv verhalten, in die Ecke gedrängt fühlen und dann eben auch weniger offen sind für konstruktive Diskussionen über Sicherheitsfragen, ja, und all diese Dinge. Und das fängt schon dabei an, wenn man Leute so zwangsläufig irgendwie nachschulen nach Unfällen. Ich weiß, dass das was ist, was irgendwie vorgeschrieben ist, aber das führt halt auch dazu, dass die Leute das Gefühl haben, ich bin selber schuld, wenn ich einen Arbeitsunfall habe, jetzt muss ich zu einer Nachschulung. Und das macht kein Klima der Sicherheit, dann eben auch über vielleicht beinahe Unfälle dann auch zu reden, weil es eben dazu führen kann, dass ich das Gefühl habe, bin ich ja schuld, wenn ich das jetzt irgendwie habe. Und dann passieren Dinge, die ich gar nicht will. Ja. Gut, wenn wir es aber schaffen, diese psychologische Sicherheit herzustellen, also dieses Klima, dass die Leute wirklich auch offen reden über Schwierigkeiten, die sie haben, über Bedenken, auch über Ideen, die sie da haben, dann hat das ganz viele positive Folgen. Dann ist das richtig, richtig gut. Also zum Beispiel sagt die Forschung ganz klar, dass in Teams, wo diese psychologische Sicherheit herrscht, dass die Leute auch Informationen austauschen, dass sie Lösungsversuche ausprobieren, dass sie sich trauen, da ein bisschen auch zu experimentieren mit Maßnahmen. Man weiß auch, dass Teams mit psychologischer Sicherheit, dass dort ein hohes Engagement herrscht, also dass die Leute wirklich auch motiviert sind zu arbeiten, dass sie es schaffen, aus Fehlern tatsächlich zu lernen, dass die Informationsverarbeitung im Team besser ist. Solche Teams haben auch mehr Innovationen und auch das wollen wir ja. Wir wollen ja auch innovativ sein mit unserer Präventionsarbeit und eben in so Gruppen, wo das der Fall ist, da kommen einfach auch mehr und bessere Ideen raus. Und das finde ich extrem spannend, habe ich auch herausgefunden in meiner Vorbereitung, nämlich, dass Teams, wo psychologische Sicherheit herrscht, die haben weniger Arbeitsunfälle und die machen weniger Fehler. Und das ist genau das, wo wir hinwollen, oder? Also genau da wollen wir hin. Deswegen ist die psychologische Sicherheit so extrem wichtig. Und natürlich können wir das zum Teil beeinflussen und können wir auch versuchen, das einfach auch ja zu schaffen. Und wie man das konkret machen kann, eben diese psychologische Sicherheit sowohl in Beratungsgesprächen zu fördern, als auch bei den Seminaren und Unterweisungen, die Sie beispielsweise erhalten, das erzähle ich Ihnen, wenn Sie mögen, im Detail im Online-Kurs in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention, beziehungsweise auch gerne im Lehrgang zur bedürfnisorientierten Prävention. Wenn Sie eins von beiden interessiert, dann schauen Sie gerne in die Beschreibung der Podcast-Episode. Dort finden Sie dann alle weiteren Informationen. Gut, das waren jetzt so ein bisschen die wichtigsten Infos, die ich Ihnen mitgeben will zum Thema psychologische Sicherheit. Wenn Sie das heute interessiert hat, dann empfehle ich Ihnen noch drei weitere Podcast-Episoden, die ein bisschen sich um ein ähnliches Thema drehen, auch um das Thema der Gesprächsführung und auch diesen psychologischen Hintergründen, nämlich die Podcast-Episode Nummer 23. Da dreht sich es darum, wie kann man kritisches Feedback auch geben, ohne dass das jetzt dramatisch wird, also vor allem gegenüber den Führungskräften. Dann haben wir die Podcast-Episode 72, warum ja, aber die allerwichtigste Unterbrechung ist, die wir bekommen können in einem Gespräch, warum dieses ja, aber so wichtig ist, in der Episode 72. Und dann haben wir noch die Podcast-Episode 159, nämlich zur Frage, sind Menschen ein Sicherheitsrisiko? Und welche psychologischen Einflussfaktoren gibt es denn auf Arbeitssicherheit? Das ist die Episode 159. Auch die verlinke ich Ihnen gerne nochmal in der Podcast-Beschreibung. Mein Name ist Veronika Jackel. Vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.